3.500 Jahre ist es her, dass ein Traum das Leben eines jungen Mannes komplett verändert hat. 3.500 Jahre ist es her, dass dieser Josef auf diesem Weg, dass sein Traum zur Wirklichkeit wurde, jede Menge Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen hat. Manche hat er sich auch ein bisschen selber gelegt, muss man sagen. 3.500 Jahre. Und wir beschäftigen uns heute mit ihm. Gibt es nicht irgendwie was Aktuelleres oder so? 3.500 Jahre. Ich möchte euch mal mit reinnehmen in die Zeit, in die Geschichte, in das, wie Josef aufgewachsen ist. 1. Mose 37, die ersten paar Verse und wir lernen seine wunderbare Familie kennen. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Zilpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Wie zu Hause, oder? Herzlich willkommen in einer wunderbaren Familie. Ich möchte ein bisschen euch reinnehmen in diese Familie, um das zu verstehen, was dieser Josef durchgemacht hat, eigentlich schon bevor seine ganze Lebensreise begann. Jakob, sein Vater, wie der schon zu seiner Frau kam, ist eine ziemlich coole Geschichte. Jakob war auf der Flucht vor Esau, den er gerade betrogen hat. Und er kam in die Nähe des Wohnortes seines Onkels Laban. Und schon seine Mama, also war so ein bisschen Muttersöhnchen, die hat schon dafür gesorgt, dass er dorthin kommt. Und dort am Brunnen war er und dann traf er dort nach und nach die beiden Töchter vom Laban, die Rahel und die Lea. Die Rahel, die Lea, war schön. Also in der Bibel steht, sie war hässlich. Und Jakob hat gesagt, naja gut, wenn ich schon die Wahl habe, ich nehme die Hübsche. Ist ja klar, ist ein Mann. Also. 7 Jahre, sagt Laban, musst du mir um Rahel dienen, dann bekommst du sie. 7 Jahre. Wir lesen das ja so, oh ja, 7 Jahre hat er um sie gedient. 7 Jahre. Was habt ihr in den letzten 7 Jahren gemacht? Plant ihr schon die nächsten 7 Jahre? 7 Jahre hat Jakob um Rahel dienen müssen. Und dann lesen wir, dass die Hochzeit war und Hochzeitsnacht und am Morgen, das ist ja Lea. Stellt euch das mal vor. Ihr wacht in der Hochzeitsnacht auf und am Morgen liegt da eine fremde Frau. Aber ihr denkt, das wäre die, die ihr heiraten wolltet. Hört auf, darüber nachzudenken, was da in der Hochzeitsnacht war. Hört einfach auf. Verrückte Geschichte. Und dann sagt Laban, okay, nochmal 7 Jahre und du kriegst Rahel. 14 Jahre später hat er Rahel, seine Traumfrau. Gut, inzwischen war sie schrullig und hatte Falten, aber macht nichts. 14 Jahre hat er um sie die Hand anhalten müssen und dann kann sie keine Kinder bekommen. Also gibt es ja zum Glück noch die beiden Mägde, mit denen werden Kinder gezeugt und dann, oh Wunder, hat es doch geklappt. Und mit Rahel, mit seiner Frau, um die er 14 Jahre die Hand anhalten musste, da wird der Arm schon mal schwer. 14 Jahre, sie hat doch Kinder bekommen, und zwar Josef und Benjamin. Und vielleicht ist deswegen auch verständlich, warum Josef für Jakob der Lieblingssohn war. Und dann macht Jakob diesem Josef auch noch einen wunderschönen Rock, wie es heißt. Und dieser Rock war eigentlich das Kleid einer Prinzessin. Das ist so geil, wenn du als 17-Jähriger ein Prinzessinkleid tragen musst. Kein Wunder hat der Stress mit seinen Brüdern. Also sorry, wenn das mein Bruder gewesen wäre mit 17 und in einem Prinzessinnenkleid rumrennt, da könnte ich auch kein nettes Wort zu ihm sagen. Tut mir leid. Also gut, es war wahrscheinlich kein Prinzessinnenkleid, aber der Begriff, der dort verwendet wird, wird wirklich dafür, ist eigentlich ein Prinzessinnenkleid oder eine Amtstracht oder auch einfach ein schönes Gewand. Und jetzt leben die als Nomaden in der Wüste und der rennt rum mit so einem schönen Gewand. Das ist wie wenn du heute mit deinem Designeranzug als Nomade lebst. Das ist ziemlich blöd. Josef hat also schon eine echt extrem bescheidene Position. So, und jetzt hat der Typ irgendwie einen an der Waffel und meint, diese besondere Situation, die ich eh schon habe, und keiner mag mich, ich baue die noch aus, ich setze noch einen drauf, ich petze nämlich alles, was meine Brüder machen. Es steht dort nicht, erster Absatz, vorletzter Satz, es steht dort nicht, dass sein Vater ihn beauftragt hat, hier, geh zu den Brüdern und guck mal, was sie so machen, das kommt später mal. Aber hier heißt es einfach nur, er hat gepetzt. Petze. Erinnert ihr euch, also ihr seid noch in der Schule, ja? Ihr wisst, Petze, die Älteren unter uns, die erinnern sich jetzt vielleicht an die Petze ihrer Schulzeit. Ich hoffe, ihr erinnert euch nicht an euch selbst. Petzen, das ist so das Übelste, was du machen kannst. Und Josef ist in dieser Situation, legt Gott einen Traum in ihn. Versteht ihr? Gott sucht sich nicht den Angesehenen, den dem alles zufällt. Das wird bei Josef noch der Fall sein mal. Aber in dem Moment ist Josef alles andere als everybody's darling. Überhaupt nicht. Nur bei seinem Vater. Und Gott legt in sein Herz einen Traum, einen riesengroßen Traum. Und bis dieser Traum aber Wirklichkeit wird, wie es hier steht, vergehen über 10 Jahre. Und deswegen sage ich dir jetzt gleich am Anfang dieser Predigt und dieser Predigtreihe, alles, was wir predigen werden und alle Stolpersteine, über die es gehen wird, es kann sein, es wird Jahre dauern, bis sie bearbeitet sind bei dir. Hey, frohe Botschaft. Kommen wir auch noch dazu. Nur damit du das verstehst, weil ich kann jetzt in 30 Minuten Predigt nicht alles so vielleicht wortmäßig so ausdrücken, dass du denkst, ach ja, ich meine nicht damit, dass diese Stolpersteine, du hörst dir die Predigt an und alles wird gut. Nein, das kann richtig Arbeit bedeuten. Matthias hat das vorhin gesagt, das kann sogar wehtun. Weil es ans Eingemachte geht, hat er gesagt. Genau darum geht's. Und das sind die Stolpersteine, die Josef in den Weg gelegt bekommen hat oder sich gelegt hat, weil Gott einen Traum in sein Herz gelegt hat. Gott hat einen Traum in Josefs Herz gelegt und dem ist er nachgejagt. Welchen Traum hat Gott in dein Herz gelegt? Welchen Traum hat Gott in dein Herz gelegt, wo du sagst, da lohnt es sich für zu leben? Ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen, wenn du nur eines mitnimmst, heute Morgen, dann das, bitte hör auf, irgendeine Alltagsroutine zu leben. Das ist abtörend für dich und für deine Mitmenschen. Und Gott hat viel mehr mit dir vor. Gott hat in dich schon einen Traum gelegt oder er wird es noch tun, der viel mehr ist als das, was du dir jemals vorstellen kannst. Der Traum ist nicht die Wirklichkeit. Der Traum ist wie so ein Energieschub für Josef auch gewesen. Und Gott legt in jeden einen Traum oder hat es noch nicht getan und wird es tun. Aber wir sind nicht dazu berufen, morgens aufzustehen und die Zähne zu putzen, zu frühstücken, zu duschen, zur Arbeit zu gehen, in die Schule gehen, Ausbildung gehen, daheim bleiben, keine Ahnung was, abends gleich wieder schlafen, nächsten Morgen aufstehen und so. Versteht ihr? Das ist nicht Leben. Deswegen heißt der Untertitel dieser Predigtreihe Lebe. Lebe, weil Gott in dich investiert und möchte, dass du lebst. Wir Menschen sind vergesslich, ich im Besonderen. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich zu Hause nach Rücksprache mit meiner Frau einen riesengroßen Post-it habe, wo ich mir eine Erinnerung aufgeschrieben habe, damit ich das nicht vergesse. Das ist unsere Wohnzimmerwand. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag werde ich daran erinnert, nicht mein Leben zu verträumen, sondern meinen Traum zu leben. Den Traum, den Gott in mein Herz gelegt hat. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ist so abgedroschen. Haben wir alle schon im Poesiealbum 10.000 Mal geschrieben. Haben wir es aber auch verstanden. Leben wir es auch. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und vielleicht fragst du dich ja, woher weiß ich jetzt, was mein Traum ist, den Gott in mich gelegt hat? Kann ich das rausfinden? Ich möchte dir einen Vers vorlesen von Paulus, den er schreibt im 2. Korintherbrief. Und er, Jesus, ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Verschachtelt ausgedrückt. Und Jesus, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Okay, wer von euch lebt? Danke für die Handzeichen, bei den anderen mache ich mir jetzt Sorgen. Wir leben alle, auch die, die jetzt ihre Hand nicht gehoben haben. Wir leben alle, aber wofür lebst du? Für wen lebst du? Paulus schreibt, Jesus ist dafür gestorben, jetzt drücke ich es mal mit meinen Worten aus, damit wir nicht mehr für uns selber leben, sondern damit wir für Jesus leben, dass wir unseren Traum leben, um für Jesus zu leben. Und es sieht bei jedem anders aus. Das sieht nicht, da gibt es kein One Size Fits All, kein Patentrezept, keine Einheitslösung. Nein, das sieht bei jedem anders aus. Und woher, fragst du dich vielleicht, woher soll ich jetzt wissen, okay, ich habe einen Traum, aber ist der von Gott? Als ich in der Grundschule war, lief ich mal mit einem Freund, er hieß Thorsten. Wir haben seitdem nicht mehr viel miteinander zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob das an unseren Träumen lag. Wir liefen so und er sagte zu mir, hey Dave, hast du nicht manchmal auch den Traum, wir spielen Fußball? Also wir waren damals in der Fußballmannschaft. Wir spielen zusammen Fußball und so kurz vor Schluss gibt es einen Elfmeter für uns. Es steht unentschieden. Und ich verwandle den und die Verlierer werden alle geköpft. Und ich dachte, scheiße, den Traum habe ich auch. Aber es kann nur einen geben. Ist der Traum von Gott? Ich habe den Traum aufgegeben. Damals habe ich mich auch nicht gefragt, ob der Traum von Gott ist. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich den gleichen Traum habe. Wahrscheinlich hatten den alle Jungen damals bei uns. Ich weiß nicht, woher das mit dem Köpfen kam. Das könnte man jetzt tiefenpsychologisch noch bearbeiten, aber das überlasse ich den Hobbypsychologen unter euch. Ich möchte dir aber drei Kriterien mit an die Hand geben, wie du herausfinden kannst, ob ein Traum, wo du denkst, ja, da schlägt mein Herz höher, das ist der Traum meines Lebens, ob den Gott dir gegeben hat oder ob das halt nur etwas ist, was du dir wünschst. Das erste ist, einfach mal Gott bitten. Im Jakobusbrief steht, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bittet er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist nichts vor Mathearbeiten. Hier ist von Weisheit die Rede, nicht von Mathewissen. Ja, also für alle, die auch noch vor Prüfungen stehen oder so, nicht verwechseln. Hier geht es um Weisheit. Und wenn wir Gott bitten, wird er es uns geben. Lasst es doch nicht komplizierter machen, als es eh schon ist, das Leben. Ich bin immer dafür, die Dinge einfach zu nehmen. Und ich bin so ein kleiner Naivling und glaube eigentlich schon, was in der Bibel steht. Und wenn hier steht, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gut, da steht jetzt nicht, wann sie mir gegeben wird und wie sie mir gegeben wird. Da steht aber, dass sie mir gegeben wird. Bei mir ist es so, dass Gott ganz oft zu mir redet durch Bibelstellen, die ich schon ganz lange kenne und überrascht bin, was da eigentlich steht. Und ich immer wieder Neues entdecke. Und manchmal, wenn ich so einen Abschnitt lese und denke, ja, kennst du doch schon, dann gibt es und wenn es nur ein Halbsatz ist, erkenne ich irgendetwas, irgendeine Situation, in der ich stecke, rein. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich habe das Problem, ich schlage jetzt mal die Bibel auf, sondern wenn ich lese, merke ich, das spricht in diesen Bereich meines Lebens rein. Das mag für dich anders sein. Vielleicht hast du Bilder, vielleicht sind es Gespräche mit anderen, vielleicht sind es Predigten, vielleicht ist es der Worship, was auch immer. Es ist, bitte Gott, dir zu zeigen, ob das, was du dir erträumst, ob das ein Traum ist, der von ihm ist. Vielleicht ist es dein Traum, dass du sagst, ich möchte vor 50.000 Leuten im Stadion singen. Ich weiß, das ist nicht mein Traum. Weil ich diese 50.000 Menschen mag. Vielleicht ist es dein Traum. Vielleicht ist die Wirklichkeit, dass du wirklich vor Massen der Worshipper bist. Wer weiß? Bitte Gott um Weisheit. Das Zweite ist die Motivation. Und da wird es brenzlig. Paulus schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn in dir ein Traum wächst oder er schon drin ist und du merkst, ja, eigentlich, das ist mein Traum. Für wen bist du Botschafter mit diesem Traum? Für dich selber oder für Jesus? Wer ist der Mittelpunkt dieses Traums oder der Wirklichkeit, wenn das Realität wird? Wenn du vor 50.000 Leuten singst, willst du der Star sein oder bist du Botschafter für Jesus? Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, manches ist ein langer Prozess und manches klingt auch ganz gut, aber arbeitet lange in uns. In christlichen Kreisen kommt es oft vor, dass wir sagen, ja, wir machen es doch für Jesus. Das stimmt. Aber unsere Haltung ist nicht dabei. Du kannst es ganz einfach daran mal testen. Solltest du schon irgendwo, und ich sehe ja viele Gesichter und weiß es, in der Gemeinde mitarbeiten oder ich fasse es weiter, irgendwo im Reich Gottes, das kann ja auch irgendwas anderes sein. Du arbeitest im Reich Gottes mit, meistens passiert es ja mit anderen Menschen, weil Christsein nie Einzelkämpfertum ist. Und ihr bereitet etwas vor. Und die anderen sind plötzlich der Meinung, dass das, was du machen sollst, gar nicht mehr passt. Oder soll anders sein. Dann kratzt das an deinem Stolz. Wenn du Botschafter für dich selber bist. Wenn du wirklich Botschafter für Jesus bist, sagst du, alles gut, es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, es ist ein langer Prozess. Wir sagen das so schnell daher, ja, ich mache es doch für Jesus. Ist das wirklich so? Wenn alles umsonst wäre, alle Vorbereitungen, nein, plötzlich, es wird anders gemacht. Bist du Botschafter für dich oder wirklich für Jesus? Was ist deine Motivation? Und das Dritte ist, wofür oder für wen machst du es? Petrus schreibt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich finde das faszinierend. Wir sind Haushalter der Gnade Gottes. Als ob Gott uns seine Gnade anvertraut und sagt, da, mach was damit. Mach was. Aber nicht zu deinem Eigennutz, sondern diene anderen damit. Diene anderen damit. Vielleicht ist der erste Schritt auf dem Weg zu deinem Traum herauszufinden, was sind deine Gaben, von denen hier die Rede ist. Dass ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, anderen dient. Gott vertraut dir seine Gnade an, sein Evangelium, das, was Jesus getan hat. Er vertraut es uns an und wir haushalten damit und verwalten es. Und wie machen wir das? Tun wir es so, dass es dem anderen dient oder nicht? Was ist dein Traum? Stehst du im Mittelpunkt? Oder ist es Jesus, der im Mittelpunkt steht? Josef hat einen Traum. Josef hat einen Traum und er hat einen ersten Stolperstein. Und dieser Stolperstein ist heute der Stolz. Und Stolz ist brutal eklig. Vor allem, weil es mit dem Stolz so ist, dass wir relativ schnell merken, wenn andere stolz sind, aber nicht, wenn wir selber stolz sind. Wir werden andere Stolpersteine, die Josef erlebt hat, in dieser Predigtreihe kennenlernen. Und einige davon, da werden wir sofort merken, ha ja, da stecke ich drin. Beim Stolz ist es so, dass wir meistens ihn bei anderen erkennen. Dummerweise ist es jetzt gerade im Moment auch so der Fall, dass du da sitzt und denkst, stimmt, der ist stolz und die ist stolz, der auch, der Pfarrer auch. Ich nicht, nein, 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 ich nicht. Ich erkenne es ja bei den anderen. Das ist gerade ein bisschen das Problem. Ich möchte dir keinen Stolz einreden, aber dir zumindest die Option offen lassen, dass auch du stolz sein könntest. Also eventuell. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Stolz, damit meine ich nicht das, was wir ja auch in der Umgangssprache sagen, ich bin stolz auf meine Kinder oder ich bin stolz auf meine Frau oder so. Das ist ja eher so etwas wie, ich bin glücklich darüber oder ich freue mich darüber, ich bin dankbar dafür. Das ist nicht Stolz. Stolz ist in der Bibel das, was Luther oft mit Hochmut übersetzt. Und Hochmut und Stolz in die ganz eklige Mischung aus Rebellion und Herzenshärte. Das ist so eklig, wie es klingt. Und das Schlimme ist, dass es unbewusst abläuft. Und zwar ist Stolz Rebellion gegen Liebe. Und jetzt ist es wieder etwas, was total tief geht und was nicht von jetzt auf nachher irgendwie bearbeitet wird. Das merkst du gar nicht. Das ist echt doof. Du könntest jetzt hier sitzen und stolz sein und es merken wollen und es gar nicht merken. Versteht ihr? Oder habt ihr ganz viele Fragezeichen im Kopf? Das läuft so unbewusst ab. Ich will es euch erklären. Es ist eigentlich ganz einfach. Stolz braucht Verdienste. Du musst ja auf etwas stolz sein. Wer du bist, was du geleistet hast, wie gut du bist, keine Ahnung. Wie gut du aussiehst, also wie gut deine Schminke war und so. Liebe kennt kein Verdienst. Liebe arbeitet komplett ohne ich liebe dich, wenn. Nein, Liebe schenkt sich. Liebe und Verdienst geht nicht. Liebe Männer, auch nicht mit Blumen. Funktioniert nicht. Man kann übrigens auch falsche Blumen schenken. Ja, jetzt höre ich die, oder sehe ich die Frau und nicken. Ja, ich habe das letzte erlebt. Ich war im Blumenladen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Blumenstrauß für meine Frau. Einfach so. Dann hat sie gefragt, hier in Wudersching, so gelb-orange, ist okay? Ja, ich dachte immer grün. Ja, oh je, genau, von wegen. Ich kam heim, da war es so, am Gesichtsausdruck habe ich schon gemerkt, so, oh, bitte verwelkt schnell, dann können wir das Thema erledigen. Ganz so schlimm war es nicht. Sie hat schon so getan, als ob sie sich freut. Aber ich habe schon gemerkt, das war nicht so echt. Sie hat es aber auch zugegeben und hat gesagt, ja, waren jetzt nicht so meine Blumen. Dabei weiß ich eigentlich, was ihre Lieblingsblumen sind. Unserer Liebe hat es null Abbruch getan. Null. Weil ich sie mir ja nicht verdiene mit den Blumen. Stolz arbeitet so, dass du dir etwas verdienen musst oder etwas verdient hast, auf das du stolz bist. Und deswegen beißen sich Stolz und Liebe absolut. Und Stolz, ein Teil von Stolz ist Rebellion gegen Liebe. Und das ist so pervers, weil du das teilweise nicht wahrnehmen kannst. Manche von euch kennen meine Geschichte oder ich habe es ja auch in Predigten schon mal gesagt, wie ich im Studium so, im Nachhinein würde ich sagen, ein ganz stolzer Mensch war, weil ich nicht Liebe an mich herangelassen habe. Ich habe es nicht zugelassen. Auch nicht die Liebe Gottes, obwohl ich gemeint habe, wie fromm ich unterwegs war. Ich habe es nicht herangelassen. Damals kam diese Songbook-Reihe In Love with Jesus raus, in Jesus verliebt. Ich weiß noch, wie ich vor meiner Bekehrung dann dachte, ey, die haben jetzt echt einen Schuss nicht mehr gehört. In Jesus verliebt, ey, wow. Danach, voll cool, wusste ich genau, was Sache ist. Aber ich konnte es nicht an mich ranlassen. Es ging nicht. Und das ist bei Stolz der Fall. Es ist Rebellion gegen Liebe. Und es ist eine Herzenshärte. Und da kannst du auch einen ganz einfachen Test machen. Wenn du mit Menschen zu tun hast und die machen irgendeinen Fehler oder sie werden schuldig an dir. Und ich meine jetzt wirklich alltägliche Dinge, nicht die wirklich großen und schmerzhaften und Dinge, die dir wirklich Wunden zufügen, sondern wo du enttäuscht bist. Vielleicht ein Arbeitskollege, Schulfreund, Nachbar, in der Familie, im Alltag. Kleinigkeit, vielleicht heute Morgen schon am Frühstückstisch. Das Ei war hart und nicht pflaumenweich. Wenn du stolz bist, geht es ganz schnell, dass du den Menschen als Ganzen verurteilst. Und nicht nur sagst, hey, das war jetzt echt doof, jetzt lass uns drüber reden, sondern du lehnst den Menschen als Ganzen ab. Zumindest bist du auf dem Weg dorthin und spinnst dir, ja, und da hat er sich so verhalten und da hat er das falsch gemacht und da hat er mich so schief angeguckt und dann geht es so weiter. Und das ist eine Härte in deinem Herzen, die daher kommt, dass du andere ablehnst, weil Stolz letzten Endes ein ganz großes Streben nach Anerkennung ist. Dazu komme ich gleich. Ich möchte mit euch erstmal weiterlesen, was mit Josef passiert ist und wie sich sein Stolz ganz konkret äußert. Vers 5, Kapitel 37. Dazu hatte Josef einmal einen Traum. Also vergegenwärtigen wir uns nochmal die Situation. Josef und seine Brüder, nicht die besten Freunde, ja? Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Der hat echt einen an der Waffel. Anders kannst du es nicht sagen. da wurden sie ihm noch mehr Feind. Ich kann sie gut verstehen. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde und meine Gabe richtete sich auf und stand. Aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, der Typ hört einfach nicht auf. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt, das ist so, na. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Ich möchte euch 3 Dinge zeigen, wie Stolz sich zeigt. Und du kannst dein Leben prüfen, dich selber prüfen, ob Stolz in deinem Leben ist. Das erste ist, Stolz kann einfach nicht die Klappe halten. Stolz meint immer und überall etwas dazu sagen zu müssen. Heißt jetzt nicht, dass die, die immer und überall etwas sagen, stolz sind. Der Umkehrschluss gilt nicht. Aber Stolz kann einfach nicht die Klappe halten. Stolz muss petzen. Stolz, Josef hat sich selber autorisiert und bevollmächtigt. Sein Vater hat ihm nicht den Auftrag gegeben. Er hat sich selber bevollmächtigt. Er hat sich die Freiheit genommen sozusagen und hat die ganze Zeit gepetzt. Und er rennt zu seinen Brüdern und erzählt und plappert von seinen Träumen, als ob der wirklich im Paralleluniversum lebt. Der ist doch schon total durch bei seinen Brüdern. Und jetzt kommt er noch hin und erzählt ihnen, wo sie eine echt schlechte Rolle einnehmen in seinen Träumen und er eine super gute Rolle und er erzählt das von ihnen. Stolz kann einfach nicht die Klappe halten und muss immer von sich erzählen. Nur von sich. Von sich, von sich, von sich. Das zweite ist, Stolz verdrängt die Realität. Jetzt ist es in der Luther-Übersetzung so geschrieben, dass Josef den ersten Traum erzählt und seine Freunde fragen, willst du jetzt über uns herrschen oder was oder wie? Und er geht nicht mal auf diese Antwort ein, als ob er sie ignoriert, als ob er die Realität einfach zur Seite schiebt, erzählt er den zweiten Traum. Der hört den gar nicht richtig zu. Stolz verdrängt. Wenn Stolz in deinem Herzen, in deinem Leben ist, dann beginnst du dir Dinge auch zurechtzulegen. Aber vor allem sind dir die anderen nicht so wichtig. Ich will nicht sagen, egal, ganz so nerdig laufen wir auch nicht durch die Welt. Nein, will ich nicht sagen. Aber sie werden dir nicht mehr so wichtig sein. Sie werden dir nur so lange wichtig sein, wie sie dir ins Konzept und ihnen seinen Traum erzählt. Dazu passt er, weil sie kommen ja in seinem Traum vor. Dazu sind sie ihm gut genug. Aber er hört nicht auf ihre Frage. Er geht nicht auf ihre Frage ein. Er will sie gar nicht verstehen. Es ist ihm eigentlich egal, wie es ihnen geht. Stolz verdrängt die Realität. Und das kommt aus dieser Herzenshärte, aus der Stolz sich generiert und aus der Stolz wächst, weil der andere dir nicht wichtig ist. Du willst deine Agenda durchsetzen. Das dritte ist, Stolz verkehrt die Wahrheit. Josef ist verwöhnt, verhätschelt und getätschelt von seinem Vater. Ich bezweifle, dass es echte Liebe ist. Ich glaube, Josef war wie so eine Trophäe, wie so ein goldener Pokal, den Jakob jetzt hatte, weil seine geliebte Rahel, erinnert euch, 14 Jahre ihm doch noch diesen Sohn auf die Welt gebracht hat. Der erste von ihr. Ich glaube, für Jakob war Josef wie so ein, den stelle ich auf den Sockel. Ich bezweifle wirklich, dass das echte Liebe war. Weil ich weiß nicht, ob ein Vater, der sein Kind liebt, ihn in so eine Situation hineinbringt. Josef aber nutzt das voll aus. Und Stolz verkehrt die Wahrheit. Josefs Problem war nämlich eigentlich ein ganz anderes. Josefs Problem war das der Anerkennung. Er suchte Anerkennung. Seine Brüder lehnten ihn ab. Aber in seinen Träumen himmelten sie ihn an. Sein Vater gab ihm dieses wunderbare Gewand, diesen Rock, was auch immer es genau war, vermittelte ihm, ich bin etwas. Josef suchte Anerkennung. Und Josef stellte sich hin, ich bin besser als ihr, ich sehe besser aus, ich bin Papas Liebling, ihr nicht. Er verkehrt die Wahrheit. Das geht aber auch andersrum. Das geht dort, wo wir vielleicht gerade als Christen sagen, nein, nein, nicht ich, alles Gott. Ich bin nur ein Mensch, alles Gott gemacht. Es geht nicht um mich, nein, nein. Überhaupt nicht, nur Gott. Das ist falsche Demut, wenn wir es nicht ernst meinen. Und falsche Demut ist echter Stolz. Falsche Demut ist echter Stolz, weil es gegen Liebe rebelliert. Wenn Gott mich liebt, ist doch voll cool, dann muss ich mich nicht vergleichen. Wenn Gott mich liebt, dann ist das alles, was ich brauche. Aber Stolz und Stolz, Hochmut im Biblischen, hat im Endeffekt ein massives Problem. Solltest du im Verlauf dieser Predigt nur einen Funken Hochmut in dir entdeckt haben, wirst du jetzt schockiert sein. Halt dich fest. In der Bibel steht, Gott widersteht den Hochmütigen. Okay, die meisten von euch kannten den Vers schon. Gott widersteht den Hochmütigen. Willst du ernsthaft Gott gegen dich haben? Ich nicht. Ich will das nicht. Und ich glaube, niemand von euch will das. Aber Gott stellt sich den Hochmütigen in den Weg. Den Stolzen in den Weg. Könntest du auch anders sagen, Stolz stellt sich Gott in den Weg. Wenn du Hochmut in dir, in deinem Herzen hast, dann wirst du keinen Zugang haben zu Gottes Gnade. Dann wirst du keinen Zugang haben zu diesem Traum, den er in dein Leben gibt. Wenn du stolz darauf bist, nein, Gott widersteht den Hochmütigen. Frohe Botschaft, Evangelium. Okay, weiterlesen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist doch faszinierend. Den Demütigen gibt er Gnade. Aber was ist echte Demut, wenn es falsche Demut gibt? Echte Demut ist eben nicht dieses, ich muss gebückt laufen, ich muss mich schlecht machen. Ich bin Christ, ich bin schlecht. Ich bin Christ, ich bin schlecht. Ich bin Christ, ich bin schlecht. Ich bin so ein Sünder. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ihr denkt vielleicht, was hat der da vorne, einer an der Waffel? Aber so laufen viele durch die Welt. Das ist aber keine Demut, ihr Lieben. Das ist keine Demut. Demut heißt einfach, allgemein gesprochen, ich respektiere, dass es eine höhere Macht gibt. Und, wichtiger Nebensatz, ich bin es nicht. Ich akzeptiere, dass es eine höhere Macht gibt und ich bin es nicht. Das ist Demut. Christlich, biblisch gesprochen heißt das, ich akzeptiere, es gibt einen Gott, der mich über alles liebt. Hey, so what? Dann muss ich nicht höher sein als er. Das ist Demut. Anzuerkennen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der über mein Leben bestimmen darf und nicht ich. Das ist Demut. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich schon als Vater meinen Kindern gnädig bin, wie das klingt, wie viel erst recht Gott. Wenn ich gnädig bin meinen Kindern gegenüber, zum Beispiel, wenn sie eine Fernsehsendung gucken dürfen oder so, also so eine Kindersendung. Und dann hat man ja so pädagogische Ziele und Vorstellungen und sagt, okay, nicht mehr als 5 Stunden Fernsehen am Tag. Danke, ich bin beruhigt, dass ihr gelacht habt. Ja? Hättet ihr jetzt nicht gelacht und denkt, stimmt eigentlich. Okay, man hat ja so Ziele und sagt, okay, so 5 Minuten Fernsehen am Tag ist okay. Nein, sagen wir 1/2 Stunde, eine Sendung am Tag ist okay. So, und dann gucken die Kinder und klar, was Kinder machen, Papa, dürfen wir noch eine Folge gucken? Und du denkst, nein, ich habe pädagogische Forschung, okay, ihr dürft noch eine Folge gucken. Das ist Gnade. Und wisst ihr, wie meine Kinder dann strahlen? Okay, wir haben schon die Psychologen gegen mich aufgebracht, die Pädagogen jetzt auch noch, wir können nachher reden. Aber wisst ihr, wie meine Kinder strahlen, wenn ich ihnen nur diese nächste Folge, soll ich euch was verraten? Es werden manchmal sogar 3. Rabenvater. Wie meine Kinder strahlen, wenn ich ihnen gnädig bin, wie sie mich angucken. Soll mal eben nicht nur ein Eis, sondern 2 dürfen. Hey, wie krass. Karies Kulturen aller Welt, vereinigt euch und stürzt euch auf meine Kinder. Hey, die haben ihr Erziehungsideal, ey, da kannst du echt manmal, ja, als ob meine Kinder jeden Tag 2 Eis essen. Nein, 3. Mann, versteht ihr, Kindern kann man so leicht eine Freude machen, wenn man gnädig ist. Wenn man das, was man eigentlich als Regel hat, nicht bricht, aber wo man sagt, hey, es gibt ein mehr. Und meine Kinder wissen, wenn Papa Gnade schenkt, dann gibt's nur eins: Leben. Genießen und leben. Und das ist das, was über dieser Predigtreihe steht, was über diesem ersten Thema, diesem Stolz steht. Wenn Gott Gnade schenkt, dann heißt es leben. Wenn Gott den Demütigen Gnade schenkt, wenn wir den Stolz in uns brechen lassen, dann heißt es leben, dann lebe deinen Traum, dann lebe dein Leben, lebe, was Gott in dich legt. Wir können den Stolz nicht selber besiegen, das geht nicht. Wir können nicht sagen, ich will ab jetzt nicht mehr stolz sein, das funktioniert nicht. Auch wenn wir wissen, okay, Gott steht den Stolzen gegenüber, ich will es nicht, ich will nicht stolz. Es wird nicht funktionieren, es wird nicht gehen, du wirst es nicht schaffen. Du wirst nirgends aufstehen können und sagen, ich bin ab heute nicht mehr stolz. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst aber eines tun, du kannst sagen, lieber Papa im Himmel, ich bin dein Kind und ich will mich deiner Gnade unterstellen. Ich will mich deiner liebevollen Regierung über mein Leben unterstellen. Und dann wird Stolz in deinem Leben so lange keine Rolle spielen, bis du da wieder rausfällst. Gott schenkt den Demütigen seine Gnade. Und hey, was soll uns schon passieren, wenn wir einen so liebevollen und perfekten Vater im Himmel haben? Was soll schiefgehen? Das nennt man Vertrauen, das kommt uns manchmal abhanden. Ich kenne das auch und ich muss es mir immer wieder sagen und muss dann Bibelstellen lesen und muss mit ihm reden und muss ihm sagen, setz dieses Vertrauen wieder ganz groß in mich rein, dass ich dir vertraue, dass du den Demütigen Gnade schenkst und nicht schiefgehen kann, weil ich einen Papa im Himmel habe, der mich liebt. Und der Ort, wo Demut und Leben am krassesten zusammenkommen, ist das Kreuz. Dort, wo Jesus nämlich sich erniedrigt, wie es Paulus im Philipperbrief mal schreibt, er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward einer von den Menschen und als einer von den Menschen erkannt. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich. Er wurde Mensch. Jesus wurde demütig. Und starb am Kreuz, er gab sich komplett hin, damit wir leben können. Das geschieht am Kreuz und das geschieht, wenn wir Abendmahl feiern. Ignatius von Antiochien, ein Bischof der alten Kirche, er nannte das Abendmahl einmal die Medizin der Unsterblichkeit. Und Medizin ist ja so etwas, in den wenigsten Fällen wirkt sie sofort, schlucken, bam, alles gut. Nein, Medizin braucht manchmal Zeit. Manchmal müssen wir sie auch über einen längeren Zeitraum nehmen. Aber irgendwann müssen wir damit anfangen. Lasst uns, wenn wir Abendmahl feiern, es feiern als Medizin der Unsterblichkeit. Weil wir Leib und Blut Jesu in uns aufnehmen. Lasst uns Abendmahl feiern als den Beginn einer Medizin gegen unseren Stolz, weil wir sagen, Jesus, du warst demütig, ich möchte auch demütig sein und ich möchte dich empfangen. Ich möchte nicht ankämpfen gegen den Stolz, möchte ich nicht. Ich möchte dich empfangen. Und lasst uns Abendmahl feiern als Medizinlichkeit. Okay, wir haben jetzt schon die nächste Kritikergruppe gegen mich. Das klingt ja esoterisch. Nein, klingt es nicht. Es ist so. Jesus stirbt am Kreuz, damit wir ewig leben. Und wenn wir ihn im Abendmahl aufnehmen, dann nehmen wir ihn auf den Unsterblichen, weil er uns unsterblich ist. Lasst uns Abendmahl feiern als ein Beginn vielleicht einer Kur, dass Stolz in uns besiegt wird, beseitigt wird. Nicht von uns, sondern von Jesus selber. Und dass der Traum, den er in uns legt, wir wirklich leben können, befreit leben können, weil Jesus sich selber hingegeben hat. In der Nacht, als er verraten wurde und das Brot nahm und es brach und dankte und seinen Jüngern gab und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und als er sich hingab, in der Nacht nach dem Mahl, als er den Kelch nahm, dankte, seinen Jüngern gab und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ich möchte mit uns beten und bitte euch aufzustehen. Jesus, wir danken dir, dass du in uns einen Traum legst. und dass du nicht aufhörst, Leidenschaft in uns zu legen, deine göttliche Leidenschaft für unser Leben. Jesus, wir wollen nicht in so einer Alltagsroutine leben, sondern wir wollen den Traum leben, den du in uns legst. Wir wollen ihn vielleicht erst finden, wir wollen ihn wiederfinden, vielleicht ist er verschütt gegangen. Jesus, hilf uns dabei. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann wollen wir das tun, weil du unsterblich bist. Und weil du jedem verheißen hast, ewig zu leben, der dir vertraut, ist es für uns diese Medizin der Unsterblichkeit. Und wir wollen es nehmen, als im Beginn vielleicht einer Kur, die wir brauchen, eines Prozesses, der länger sein kann, ja. Aber wir wollen, dass du den Stolz in uns wegnimmst und dass du ganz in unserem Leben zur Entfaltung kommst. Heiliger Geist, wir bitten dich und laden dich ein, dass du zu uns redest, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir dir Lieder singen, wenn wir dich anbeten, dass wir hören und auch empfangen, was du uns gibst. Amen.